Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Gerald Kirsch schrieb Romane, Kurzgeschichten, Essays und Texte für die BBC. In Großbritannien war er bis zu seinem frühen Tod 1957 ein Bestseller-Autor. In Großbritannien war er, ja, wie gesagt, sehr, sehr bekannt. Hierzulande veröffentlicht der Pulpmaster Verlag Kirschs Romane. Nachts in der Stadt aus dem Jahr 1938, den Krimi Ouvertüre um Mitternacht und den 1943 entstandenen Roman Die Toten schauen zu über das von den Nationalsozialisten begangene Massaker in Lidice. Neu im Programm ist das Buch Hirn und Zehn Finger. Oliver Jung stellt es vor.
Das erste Opfer des Kriegs ist die Individualität. In den Schützengräben zählt allein Masse. Dass Frontliteratur so häufig in Ich-Perspektive erzählt wird, man denke nur an Ernst Jünger, Erich Maria Remarque oder Dieter Wellershoff, ist also auch eine ultimative Verteidigung des Selbst. Das souveräne, kartesische Ich gegen die alles einebnende Logik und Hierarchie des Kriegs. Auch der Weltkriegsroman Hirn und Zehn Finger des britisch-jüdischen Autors Gerald Kirsch wird in Ich-Perspektive erzählt. Und doch gibt es einen bezeichnenden Unterschied. Die Geschichte einer dramatischen Widerstandsaktion auf dem Balkan wird von gleich vier verschiedenen Ich-Erzählern geschildert, die einander den Staffelstab übergeben. In der ausgestellten Mündlichkeit wirkt das zunächst wie die kollektive Schilderung eines Abenteuers.
Nur ruhig, Blut. Ihr wollt wissen, was wir gemacht haben, als wir bei der Bistritze angelangt sind? Was gab's da zu tun? Was hättet ihr getan? Da waren wir, da war das Wasser, wir mussten es überqueren.
Die vier Ich-Erzähler, drei Männer und eine Frau, gehören zu einer kleinen Partisaneneinheit, die nach dem Überfall auf ein Militärdepot der italienischen Faschisten samt ihrer Beute, Dynamit und Zünder, den schwer bewaffneten Verfolgern entkommen muss. Dabei wird ein reißender Fluss zum Problem, denn das Wasser hat die rettende Holzbrücke weggerissen. In nicht einmal einer Stunde muss aus drei Baumstämmen, die man waghalsig an die Stümpfe der Brückenpfeiler bindet, eine Behelfsbrücke gebaut werden. Ein fast unmögliches Unterfangen. Der erste Erzähler, der auch auf den Überfall selbst zurückblickt, ist der noch jugendliche Slowene André. Sein Dorf und seine Familie wurden ausgelöscht. Ihm erscheint es als höchste Ehre, einmal so zu sterben wie der Mitkämpfer Marco, der verletzt zurück ins Lager der Feinde lief.
Zunächst gab es eine Art Blitz. Das musste Marcos Kiste mit dem Dynamit gewesen sein. Dann ein leichtes Donnergrollen. Das mussten Kisten mit Granaten gewesen sein. Und danach zersprang alles. Die Welt, der Himmel, alles. Das ganze Lager ging in die Luft.
Doch schon daran, wie André die Partisanen porträtiert, den Kroaten Stefek, dem die Faschisten Frau und Tochter abgeschlachtet haben, den poesieliebenden Slowenen Janis, den baumstarken Klemen, weitere Slowenen, Kroaten und Serben, macht deutlich, dass Kirschs Verneigung vor diesen Widerstandskämpfern keine bloße Heldenanekdote ist, sondern eine erzählerisch geschickt arrangierte Parabel. Von symbolischer Kraft ist bereits die unerhörte Begebenheit im Zentrum der Novelle, der Brückenbau. Diese Brücke, das macht André in einer längeren Reflexion deutlich, steht für den Weg in die Zukunft, die Befreiung aus der Gefangenschaft. Ebenso wichtig aber ist der Umstand, dass in dieser Gruppe die ethnische Zugehörigkeit keine Rolle spielt.
Tja, wir waren alle in derselben Senke im Wald. Aber wir hatten vergessen, dass wir Serben waren und Kroaten und Slowenen. Wir waren als Männer zusammen, bekämpften den gleichen Feind.
Wie Zehn Finger kommen die Rebellen der Erzählerin Jerisa vor. Alle gesteuert vom selben Hirn. Der Literaturliebhaber Janis weiß es noch besser auszudrücken.
Für ihn waren Slowenien, Kroatien und Serbien wie drei Stränge eines Seils. Einzeln nur Schnüre, miteinander verdrillt, unzerreißbar.
Vor diesem Hintergrund bekommt auch die strukturelle Leitidee der alternierenden Erzählinstanzen eine tiefere Bedeutung. Sie spiegelt das Dargestellte. Tatsächlich bestärken die einzelnen Erzählpartien einander dabei nicht nur inhaltlich, sondern auch stilistisch. Das jugendliche Pathos Andres, die Abgeklärtheit Clemens, Steffeks Fatalismus und Jerisas Empfänglichkeit für das Symbolische bilden eine Einheit. Das ist poetologisch famos und wirkt von heute her gesehen umso ergreifender, weil wir wissen, dass sich die zu einem Strang namens Jugoslawien verdrillten Schnüre schließlich so tragisch wieder aufdrillten. eine weitere Instanz gibt es, auf die sich die Hoffnung des Autors gründet und von der diese Parabel insgeheim handelt. Die Literatur selbst, die Hand in Hand über alle Nationalitäten hinweg Brücken ins Morgen zu bauen vermag.
Ich bin dumm und weiß es nicht. Es mag sein, wie Janisch sagt, dass 10 ordentlich zusammengeklebte Wörter Mauern aus Stein überdauern können. Lasst es uns hoffen.
Gerade die naive Formulierung macht aus diesem frommen Wunsch eine tröstliche Zuversicht. Anders als in seinem erschütternden Requiem für die Toten von Lidice aus demselben Jahr 1943 zielt Gerald Kirsch in Hirn und 10 Finger ganz auf die Botschaft ab, dass ein Morgen möglich ist. Das ist Frontliteratur, die ich sagt, aber wir meint.
Oliver Jung rezensierte Gerald Kirschs Roman Hirn und 10 Finger, aus dem Englischen übersetzt von Angelika Müller. Das Buch aus dem Pulpmaster Verlag hat 128 Seiten und kostet 12 €.